Aber wo wir gerade bei Humor sind, der HSV auf dem Weg nach Europa, oder?
Oh, das ist mal ein Einstieg, oder? Ganz genau. Ja, das ist richtig.
Ne? Die also sind Vierter, ne? Das ist aktuell Champions League-Qualifikation.
Ja, also jetzt um den blöden Witz dann auch gemacht zu haben, also HSV quasi jagt den Meister, während die Bayern nur 3 Punkte vom Abstieg entfernt sind. Somit haben wir das jetzt auch gemacht, so ein Standard.
Aber,
ne? So ein Standard.
Aber das Schöne beim HSV ist doch jetzt nach einem Spieltag 1 Punkt mehr als letzte Saison nach 10 Spieltagen.
Das hat mir gestern ein begeisterter HSV-Fan auf dem Fußballfeld auch bereits gesagt, dass bis in den Dezember hinein, bis zum 10. Dezember oder so, der HSV quasi exakt punktgleich mit jetzt war. Nein, ist doch schön. Läuft, ich meine, ja, also läuft also für die meisten.
Gruß auch in die Schweiz. Ich glaube, da ist man jetzt auch wieder ein bisschen entspannter.
In die Schweiz? Wieso? Hilf mir mal.
Da sitzt doch Herr Kühne und hat
seine Ich dachte, der ist auf Mallorca. Wo ist denn der jetzt gerade?
Möglicherweise mit, oder vielleicht auch von der Schweiz auf dem Weg nach Mallorca.
Kühne ist doch jemand, der mit dem Helikopter, wie Beckenbauer anno 2006, sich dann quasi über den Bodensee selbst begegnet, weil er immer zwischen Mallorca, der Schweiz und Hamburg hin und her.
Oh, darf man im Jahr 2017 noch jemanden mit Beckenbauer vergleichen? Ist das nicht schon irgendwo auch...
So Leute, wir müssen mal ganz kurz, darf ich euch unterbrechen?
Ja.
Das fängt schon sehr heiter an.
Ja.
Und deswegen machen wir kurz Musik. Hier ist Staffel Nummer 2 und Episode Nummer 3. Hier ist Fußball MML mit Micky Beisenherz.
Ich bin gerade zurück vom Heiliggeistfeld. Da haben wir gestern alle Public Viewing gemacht und Vonti geguckt.
Sehr schön. Ich bin Mike Nöcker und nur um in der MML-Geschichte zu bleiben. Und wir begrüßen natürlich im Wedding, im härtesten Stück Deutschland. Hier ist Lukas Vogelsang.
Ja, bei uns kann man gar kein Public Viewing machen. Es ist zu gefährlich. Der Wedding als Bronze von Berlin. Nee, Spaß beiseite, weil du gerade Vonti sagst. Ich bin ja, kurzer Hinweis in eigener Sache, am Mittwochabend mit Jörg von Torra bei Markus Lanz und freue mich schon sehr drauf.
Ach, das also, ist wie so eine Art Mutter-Kind-Kur, ne?
Wenn ihr noch Fragen an ihn habt, dann gebt sie mir jetzt. Übermittelt sie mir mit einem frankierten Rückumschlag.
Oh, den haben wir schon lange nicht mehr gehabt.
Der frankierte Rückumschlag.
Ja,
genau, stimmt. Jürgen Markus Autogrammkarte in 4620 Herne. Ne? Ja, toll. Also,
aber ich wollte noch einmal was zum HSV sagen, weil ich hab's euch ja versprochen, nochmal den Post des Kollegen Kai Feldhaus von der Fußballbild rausgesucht. So macht Labbadia den HSV reif für Europa. 29.11.2015. Mit dem schönen Satz: HSV und Europa in einer Zeile. Merken wir uns also den Tag, an dem der Absturz des HSV begann. Wir merken uns also quasi heute, Beginn dieser Woche. Wir haben es als Erste gewusst. Ab jetzt geht es nur noch abwärts.
Man muss aber fairerweise dazu sagen, dass wir, die Luschen von MML, warum bleibt MML eigentlich immer auf den Luschen hängen?
Warum bleiben die Luschen? Lukas Vogelsang heuert fest bei Vonti in der Talkshow an und wir hier in Skype. Wieso bleiben die Luschen eigentlich immer bei Sky hängen? So sieht's doch aus, Freunde. Aber komm, dann fahren wir doch gleich mit dem HSV an, oder? Dann wir bleiben quasi hängen wie Nikolai Müller im Rasen.
Da muss ich ganz kurz sagen, so viel Spaß, wie wir am Wochenende hatten, als wir uns die Nachrichten gegenseitig geschickt haben, als es hieß, verletzt beim Torjubel. Micky, du kannst ja auch noch mal deinen One-Liner da sagen. Ich fand ihn ja sehr lustig.
Ja, nein, ich hab nur, ist doch klar, wenn du liest, ein HSV-Torschütze verletzt sich beim Torjubel, ist ja logisch, dass man sagt, naja, man muss fairerweise sagen, man konnte vom HSV jetzt auch nicht erwarten, dass sie unter der Woche Standards wie zum Beispiel Jubel trainieren. Ne? Das kenne ich einfach nicht. Aber was ich interessant, wenn ich kurz, und darauf willst du ja wahrscheinlich zurück, was ich interessant finde, ist, dass auf jeden Fall sich dann auch im Internet Leute melden, die natürlich dir unterstellen, du würdest dich jetzt darüber lustig machen, dass einer sich einen Kreuzbandriss geholt hat. Und die Leute, die mich kennen und schätzen, wissen, ja, natürlich. Ich lache Tränen, wenn Spieler sich verletzen. Wenn einer deshalb die Karriere beenden muss, öffne ich sogar eine Flasche Champagner. ihr Pfeifen. Also das
du
ist
hast
so,
doch, du
so
hast absurd. Doch noch, du hast ja. doch noch den Carsten Behron Memoe, oder?
Den habe ich sogar noch, genau. Ich habe von Carsten Behron habe ich noch eine schöne Flasche noch im Kühlschrank. Also das sind ein paar Trottel, wirklich, sich über so einen Quatsch überhaupt dann noch auszulassen. Und ist doch klar, dass wir niemanden, also wie bitter ist denn das für den Spieler?
Absolut.
Das tut mir natürlich total leid, ist doch klar. Also niemand freut sich doch darüber, wenn ein anderer sich auch nur den Zehennagel einreißt.
Und das war, glaube ich, auch das, was du sagen wolltest, Lukas, dass man ja eigentlich noch Spaß hatte, weil man dachte, naja.
Ja, so na, bis zum Sonntag
bis Kreuzbandriss.
Früh dachte ja, man, genau. Ach, lustig, der dreht sich dreimal im Kreis, der Idiot, jetzt hat er sich irgendwie eingereiht in die große Ahnengalerie der Idioten, die sich irgendwie im Badezimmer mit eine Scherbe eingetreten haben, ja. Oder in der Badewanne irgendwie am Stöpsel hängen geblieben.
Nee, nee, das war Barschel. Die beiden werden gerne verwechselt. Barschel hat nie ein Siegtor geschossen, soweit ich weiß.
Hast du Barschel und Müller schon mal verwechselt?
Aber ist jetzt? Euch kurz ein Nerd?
Ich weiß nicht, wen er in der Badewanne war, das weiß ich nicht. Lukas hat da wieder ein Insider-Wissen, das mir nicht bekannt ist.
Ich wollte eigentlich aus der Sommerpause, das habe ich total, apropos Barschel, ja. Wollte ich aus der Sommerpause jetzt rauskommen und sagen, ich bin wieder da, bescheiden, gelassen, dankbar. So war es einst in Neumünster. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, als er mit seinem Stock fuchtelte in der Holstenhalle.
Barschel?
Ja, als er doch diesen Absturz mit dem Flugzeug gehabt hat.
Ich wusste gar nicht, dass Barschel einen Flugzeugabsturz hatte.
Ja.
Ehrlich?
In der Tat, ja.
Ach, guck mal.
Und dann gab es ja dieses tragische und Fotos im Krankenhaus und so weiter. Und dann ein Wahlkampfauftritt mit den Worten, ich bin wieder da, bescheiden, gelassen, dankbar.
Wie? Ach so, dann hat der hatte, also
und
nur
danach ging es dann mit dem Flugzeug nach Genf.
Echt? Ach, guck mal an, siehst du, also dann müssen wir jetzt, wenn wir jetzt die Brücke schlagen, auch zum Fußball, Uli Hoeneß hat ja auch mal einen Flugzeugabsturz überlebt, dann müssen wir vielleicht gucken, dass der zu Hause demnächst, also dass der nur,
es aber, ist ja auch. Aber jetzt noch mal für die wirklichen Fußball-Nerds, Santiago Canizares,
ja, das wissen
damals,
wir.
Damals Nationalkeeper, eine Geschichte, die ich immer großartig fand, weil der hat sich ja kurz vor der WM damals, ich glaube WM 2002, ist ihm eine Parfumflakon runtergefallen auf die Fliesen im Bad und er hat sich dann eine Sehne im Fuß aufgeschnitten und konnte nicht mit zur WM. Und so hat überhaupt die große Karriere des Iker Casillas begonnen. Also entweder war es Champions League Finale oder WM. Auf jeden Fall ohne diese Scherbe hätte Casillas viel später erst das Tor der spanischen Nationalelf übernommen. Also
siehst
auch
du?
Verrückt.
Und das ist zum Beispiel das Geile daran, weil würde Kevin Großkreuz nicht konsequent nur 8x4 und Axe Affenfelsen benutzen, dann wäre ihm der Weltmeistertitel 2014 auf dieselbe Art und Weise verwehrt geblieben. Aber er kam nie in die Verlegenheit, einen Parfümflakon fallen zu lassen.
Ich mochte es übrigens, wie Vogelsang Flakon ausgesprochen
hat. Mich hat es sogar richtig geil gemacht. Ich sag's, wie es ist.
Ein Stück weit.
Das ist, ich habe das seit Corentin Tolisso bei den Bayern spielt, habe ich es irgendwie da mit den Franzosen. Ich werde euch auch bald, wenn ihr nicht aufmerksam seid und wir mal wieder zusammen in einem Raum sitzen, werde ich euch die Schnürsenkel öffnen.
Du bist ja ein ganz verrückter Hund. Jetzt hast du uns ja schon die Türklinke mit Zahnpasta eingeschmiert. Allerdings, doof wie Vogelsang ist, oben. Nein, aber jetzt nochmal zurück.
Also können wir mal zurück zum Hamburger
Sportverein.
Genau,
also zwei Dinge würde ich kurz gerne erwähnt haben. Das eine, weil du gerade von Tolisso sprichst. Ich war wirklich nochmal echt total, ja fast schon schockiert, dass Tolisso mit 41,5 Millionen der bislang teuerste Transfer der Bundesliga ist. Da kommt man sich wirklich jetzt schon vor wie in so einer wie so ein Armenhaus, wirklich, Tatsache. Und jetzt
Rudis Resterampe.
Ja, und jetzt aber zurück zum HSV. Also eine Sache, weiß man schon, wie viele Spiele Sperre die Eckfahne gekriegt hat? Ist das schon ermittelt?
Ne? Es wird noch ermittelt.
Ja. Aber Klaus Michael Kühne hat Anteile an der Eckfahne gekauft.
Natürlich, selbstverständlich.
Aber ich wollte nämlich, ich hatte die großartige Überleitung vorbereitet, Jerry Lewis ist tot, also widmen wir uns einem anderen in die Jahre gekommenen Entertainer und sprechen über Klaus Michael Kühne und dieses Wahnsinns-Interview im Spiegel.
Ich möchte noch einmal, bevor wir das tun, weil wir 87 Mal unterbrochen worden sind, möchte ich noch einmal sagen, und ich meine es total so, gute Besserung, Nikolai Müller.
Ah ja, genau.
Ja. Ohne Frage, wie gesagt, Scherz beiseite,
genau.
ab der Diagnose verbieten sich alle Witze, die total jemals da gemacht worden sind. Das ist die totale Scheiße und ja, mir tut das wahnsinnig leid. Und insofern von dieser Stelle, und genau, ich weiß, Nikolai Müller ist regelmäßiger.
Mittlerweile hören sie uns doch alle. Also so? Aus dem Wiki, also gute, aus, genau, aus dem Brustton der Überzeugung. Wirklich
ernst gemeint, alles Gute.
Ja.
Ja. So. Also das letzte Mal, das auf jeden Fall das letzte Mal, dass Jubel und Schmerz so eng beieinander lagen, war auf jeden Fall, als der Schah nach Berlin gekommen ist.
Gott. Jetzt, mein Gott. Jetzt werden aber hier ja Barschel, der aber, Schah, aber wirklich, was kommt ein, in dieser
bunter,
Folge?
Gleich noch? Kommt Willy Brandt und macht bei uns auch das Farbfernsehen wieder an. Ein bunter Ritt durch die Geschichte.
Während eines Kniefalls ja, macht er hier das Farbfernsehen an.
Aber, ja, genau. Oh.
So, können wir jetzt mal wieder zum Thema. Also Kühne und das Interview im Spiegel.
Ich kann euch nur sagen, ich meine, Micky, du weißt das ja, wir haben ja auch mal das Vergnügen gehabt, zusammen ein Interview zu machen für die Welt am Sonntag, ja, vor 2 Jahren. Ich mache das ja quasi auch schon ein paar Jahre, Interviews führen, und ich kann dir sagen, wenn du aus einem Interview rausgehst und du hast diese Zitate und du bekommst diese Zitate autorisiert, ja, dann wirst du als Reporter wahnsinnig, weil du weißt, du hast den absoluten Scoop. Also ich habe mir das nochmal durchgelesen, dass das autorisiert wurde, dass das als Interview abgedruckt ist in einem Magazin, in dem führenden Nachrichtenmagazin in Deutschland. Es ist einfach so unvorstellbar in Zeiten, wo ja alles, was aus dem Fußballumfeld kommt, so weichgespült wird. Also die ganzen Rhetorikkurse der Spieler, die Manager, alle winden sich immer. Da muss man 1000-mal durch die Autorisierung. Und er hat einfach gesagt, was ihm eingefallen ist.
Ja.
Und es ist, und ist, und der, und die beiden Reporter oder Interviewer vom Spiegel, Jörg Kramer und Udo Ludwig, sind damit durchgekommen.
Mein Udo,
die
müssen so, Udo Ludwig.
Guck mal, unser Grüße
Udo.
Bitte.
Liebe Grüße an Udo Ludwig, ein feiner Kerl.
Und die beiden müssen, und da ist mir eine Geschichte eingefallen, sagt euch vielleicht Alexander Gorkow, Chef der Seite 3 bei der SZ, jupp, und Holger Gerz,
ja,
die haben mal vor 7 Jahren ein Wahnsinnsporträt über Van Raal geschrieben für die Süddeutsche Zeitung, das hieß Respektje. Und damals sind sie rein und haben das Interview mit Van Raal geführt, und Gorkow hat mal erzählt, als ich ihn getroffen habe, dass sie danach von der Säbener Straße abgefahren sind, in die nächste Querstraße das Auto abgestellt haben, dann beide angefangen haben zu lachen, sich High Fives gegeben haben, gesagt haben, das kann nicht sein, wir sind dort weggekommen und Van Raal hat all das gesagt, was er gesagt hat. Also das gab es durchaus. Also Van Raal sagte dann irgendwann, als sie ihn fragten, ob es 2 Van Raals gibt, sagt er, nein, es gibt nur einen. Und sie sagen immer, ich schimpfe auf Müller, aber ich könnte Müller jetzt auch einen Kuss geben. Und dann fragten sie, wie meinen Sie das? Und dann sagte er zu den beiden Reportern, ich könnte auch Ihnen jetzt einen Kuss geben. Aber Sie wissen nicht, vielleicht küsse ich Sie gleich, vielleicht aber auch erst in einem Jahr. Und all damit, also diesen Wahnsinn haben Sie mitgenommen. Und sowas macht ja ein Text dann als Journalist auch aus. Und ich habe dieses Kühn-Interview heute mit nochmal gelesen, mit demselben Vergnügen, und möchte euch nochmal einmal teilhaben lassen, weil ich auch nicht weiß, ob alle Hörer es gelesen haben. Also hier jetzt nochmal.
Kennst du unsere Hörer, die wissen gar nicht, was der Spiegel ist. Ne? Unsere Hörer, die lesen grundsätzlich die Wendy, die lesen die Pop-Rocky und Fisch und Fang, wenn es hochkommt.
Landlust. Ne?
Ja.
Aber ja, man muss es als ganz, ganz großes Theaterstück, das ist Theater. Also ich zitiere jetzt mal aus dem
einen Akter. Keiner hat das nicht, der Vogel sagen, ne? Jetzt geht's gleich los. Lars Eidinger spielt
den Einakter Luschen. Ein Monolog von Klaus-Michael Kühne, und ich finde es so toll, da sind Zitate drin über Dietmar Beiersdorfer, ein netter Mensch, aber für diesen Job zu weich. Mein Engagement vom HSV ist das Gegenteil einer Erfolgsstory. Jens Todt gibt sich Mühe, aber ist für diesen Job nicht zwingend geeignet. Was sagt der? Todt gibt sich Mühe, aber er hat nicht viel Erfahrung. Dann sagt er, mein Lieblingszitat über Hoffenheim, ein relativ kleiner Verein, nicht mit dem HSV zu vergleichen. Wo ich denke, Alter, die spielen nächste Woche wieder diese Woche wieder Champions League Quali, ja, gegen Liverpool. Ja. Und dann sagt er über die Clubführung, was fehlt, ist ein Stück Genialität. Ja. Über die Personalpolitik, der HSV ist ein Phänomen, weil die Luschen hier immer hängen bleiben. Über La Soga, der Flop des Jahrhunderts. Und du denkst nur so, Wahnsinn, er hat das wirklich alles gesagt und es ist alles autorisiert. Also
dieselben, dieselben Zitate hat man teilweise von Kim Jong-un über seine Onkels gehört, bevor die sich dann im Innenhof aufstellen mussten und die Gatling ratterte. Was ich aber sehr witzig finde, ist, also er sagt quasi, sobald die HSV-Raute sich überstreifen, sind sie drei Klassen schlechter und werden zu Luschen. Das gilt aber tatsächlich auch lustigerweise für den Weltkonzern leitenden Geschäftsmann Klaus-Michael Kühne, der auch viel um einige Klassen schlechter geworden ist, denn er als Geschäftsmann sollte doch wissen, dass man einen Spieler deutlich schlechter am Markt nochmal für teures Geld vermitteln und verkaufen kann, wenn man ihn öffentlich als Flop des Jahrhunderts und Lusche bezeichnet. Das heißt, er selbst als Geschäftsmann ist auch ein paar Klassen schlechter geworden. Und ja, das ist, also dieses ganze Interview, ich habe den Spiegel im Auto, ich werde mir das dann nachher mit Freude auch nochmal durchlesen.
Dass
wobei,
du einen Spiegel im Auto hast, ist mir klar, ne?
Ja, das ist klar. Hast ja, aber nur, aber ich gucke, also.
Jeder hat einen Spiegel im Auto.
Ja,
drei
schon.
Drei sogar.
Ja, ja. Ach, lass mich doch.
Also nächste Woche dann bei Fußball MLL.
Ja. Genau.
So, aber.
Ja, nee, also das finde ich schon, hochgradig amüsant, das Ganze. Und da sind wir wieder bei dem Thema, das wir ja letztes Jahr ja auch schon bei MML hatten und das ja auch für den HSV gilt. Es fehlt immer noch jemand beim HSV, der ihm sagt, hör mal, das kannst du ja alles sagen, aber nicht extern und vielleicht nicht unbedingt im Spiegel. Ne? Dann sagst du auch wenigstens dem Fokus, dann bekommt es keiner mit. Aber vielleicht auch einfach nur intern oder halt doch einfach die Fresse und gib uns das Geld.
Ich fand das zumindest schon mal ganz gut, dass Heribert Bruchhagen sich sehr deutlich geäußert hat.
Doppelpass auch.
Ja, näher bei Sky auch. Ja. Und zwar
live. Bei Sky natürlich, entschuldige, habe ich Doppelpass gesagt? Wer guckt denn das noch?
Niemand.
Niemand.
Niemand. Das ist hier der Sky-Podcast.
So. Insofern habe ich schon gesagt, dass ich am kommenden Sonntag bei Jörg von Torra in der Sendung zu Gast sein werde.
Sag mal, kann dann sein, dass der von Torra dich einfach wie Liberace dich jetzt als Lustsklaven hält und dich jetzt überall mit hinnimmt, wo er hingeht?
Hey, Moment, lieber. Moment, Pia.
So ein bisschen Liberace. Wie Helmut Berger. Und
ja,
und,
ne? Du bist, genau, du bist der junge Lüstling, der jetzt bei dem Helmut Berger des Sportjournalismus, a.k.a. Jörg von Torra, immer auf dem Schoß sitzt und ihm natürlich gefällig zu sein hat.
So, jetzt haben wir das auch geklärt.
So.
Es verstört mich, was du sagst, Beisenherz. Und ich bin auch tatsächlich das erste Mal, nach 16 Folgen betroffen.
Ja.
Und muss dir mit einem Zitat antworten von Klaus-Michael Kühne. Ich beobachte das aus der Ferne und was ich dort sehe, ist grausam.
Ich muss aber sagen, was ich sehr interessant finde und wirklich, wirklich gelungen, finde ich das, was Micky gerade gesagt hat.
Also 16 Folgen hat es gedauert.
Mit Liberace? Spinnst du?
Nein, ernsthaft. Also, dass jemand wie Klaus-Michael Kühne,
ach so.
Ich würde immer so gerne sagen, übrigens nochmal, das ist nicht der, ne? Wenn ihr ein Gurkenglas aufmacht, ne? Das ist er nicht.
Ja.
Das ist er nicht.
Obwohl er ja immer seinen Senf dazu gibt.
Ja, absolut. Und das mit den Gurken ist ja jetzt auch nicht ganz so weit hergeholt. Aber das nur am Rande. So, können wir jetzt mal einen Gedanken hier stringent verfolgen?
Nämlich den, und das fand ich sehr spannend, dieser Mann hat einen Logistik-Weltkonzern aufgebaut, also der muss ja ganz offensichtlich sehr viel von Wirtschaft, von Unternehmensführung, von all den Dingen, von Personalführung, auch im Übrigen ja von Förderung von Personal verstehen, weil sowas schafft man nicht alleine. Und den Gedanken fand ich so spannend, dass eben nicht nur ein Spieler schlechter wird, wenn er beim HSV unterschreibt, sondern offensichtlich auch ein Milliardenkonzernleiter schlechter wird, wenn er sich beim HSV engagiert.
Offensichtlich. Also anders kann ich es mir nicht erklären. Dieser Verein hat offensichtlich eine sehr, sehr schlechte Aura auf jeden. Also wie war das mit König Midas? Ne? Haben wir ja letztes Jahr auch schon gehabt. König Midas.
Merdas hast du
ja, gesagt. Ja, genau, Merdas. Nein, Tatsache, also das ist irgendwie, da kriegen alle plötzlich so den braunen Daumen, wenn da, wenn es um Fußball geht. Das finde ich halt, also Heribert Bruchhagen hat ja gestern in einer Sendung gesessen, die dieser Sky-Talk-Runde nicht ganz unähnlich ist und hat dort nicht ganz so unrecht ja auch diese Vorwürfe von sich gewiesen und nicht ganz so unrecht darauf verwiesen, dass der HSV in der Rückrunde auf Platz 7 gestanden hat. Lukas, ich weiß nicht, was du da treibst, aber du bist offensichtlich gut gelaunt. Das ist ja erstmal für diese Sendung gar nicht so schlecht.
Ich finde, du schrammtest so an einem kleinen Versprecher vorbei, der aber beim HSV irgendwie auch schon wieder super ist. Die Vorwürste. Mit diesen Vorwürsten konfrontiert.
Sehr gut. Guter Punkt, guter Punkt. Nein, da kann man nicht widersprechen.
Entschuldigung.
Also er hat ja völlig zu Recht darauf verwiesen, dass der HSV in der letzten Saison in der Rückrunde auf Platz 7 stand. Das heißt, das, was Kühne da für ein Bild skizziert, da lachen wir alle mit und sagen, klar, das passt, das stimmt. Faktisch ist es aber so, dass der HSV sich speziell im letzten halben Jahr ja nun doch irgendwo im Aufschwung befunden hat und das nach wie vor auch noch tut, wenn wir jetzt mal diese Pokalschlappe abziehen, die auch schon ganz andere Vereine erwischt hat. Von daher kann ich verstehen, dass Bruchhagen das nicht nur vom Stil her ablehnt, sondern halt eben auch inhaltlich von sich weisen muss, weil es derzeit, Stand jetzt, einen Aufwärtstrend gibt, der schon etwas länger währt. Ob das jetzt so bleibt, weiß man nicht. Die Person Kühne an sich finde ich für den HSV natürlich trotzdem dahingehend sehr schwierig, als Geld, wenn es im Übermaß vorhanden ist, und der pumpt ja reichlich rein. Gehen wir jetzt mal von den lassen wir die Verbindlichkeiten jetzt mal beiseite, die natürlich geholfen haben, diesen Verein erstklassig zu halten. Aber was das Geld angeht, das für Transfers zur Verfügung steht, macht Reichtum auch sehr träge und sehr unkreativ. Und das merken wir beim HSV natürlich auch. Wenn so viel Geld vorhanden ist, dann wird halt so ein Wallace mal eben gekauft für 9 Millionen. Dann wird nochmal der geholt. Dann bekommt ein Lasogga halt auch 3,5 Millionen. Ich erinnere mich an die Situation 2009. Da konnte der BVB immer noch ein gutes Beispiel für gutes Wirtschaften und Wiederaufbauen eines großen Clubs, konnte Boateng kaufen. Von, was war es damals? Portsmouth, glaube ich. Sie haben es nicht gemacht, weil sie sich den Spieler einfach nicht leisten konnten. So, wäre damals ein Kühne in Dortmund gewesen, hätte gesagt, ja, holt den. Ich glaube nicht, dass dieser Verein diese tolle Entwicklung genommen hätte. Dann hätte man halt eben auch nicht gucken müssen, ob man einen Kagawa aus der zweiten japanischen Liga kriegt. Weil wenn die Kohle da ist, dann guckst du halt eben auch nicht so genau hin, sondern sagst, ja, dann nehmen wir noch den und dann nehmen wir noch so ein bisschen wie Lotto-Lothar, der halt sehr viel Geld hat und dann...
Ja.
Aber
da möchte ich dir kurz auch nochmal dazwischen grätschen, weil ich hier aus dem Wedding, vor allen Dingen aus Berlin, das jüngste Beispiel, du musst gar nicht so weit zurückgehen, 2009 stimmt, Dortmund, also die ganze Entwicklung spricht dafür, aber guck dir nur die letzten 3 Jahre Hertha BSC unter Dardai und Preetz an. Da hat ganz lange nicht viel funktioniert. Und ganz wenig ja auch mit den Abstiegen und so. Und seit da aber gesund gewirtschaftet wird, seit man eben sagt, man gibt einem Weiser eine Chance, man holt einen Plattenhardt, man holt einen Stark, ja, man denkt um die Ecke, man holt jetzt auch einen torlos Lecky und wird mit 2 Toren am ersten Spieltag belohnt. Man holt Ibisevic, der weg war vom Fenster, der beim VfB Stuttgart keine Rolle mehr gespielt hat. Aber du traust dich das, weil du sagst, pass auf, ich habe nur die 2-3 Millionen. Selbes ist ja auch in Frankfurt, passiert ja gerade witzigerweise auch mit Kevin Prinz, witzigerweise aber mit der Personalie Boateng, wo ein Niko Kovac so kreativ werden muss, dass er sagt, ich hole dann eben nochmal Boateng aus Las Palmas. Und das sind einfach ganz gute Beispiele, wie das funktioniert. Man konnte Frankfurt sehr gut zugucken, auch sogar im DFB-Pokalfinale. Hertha spielt seit Jahren am Limit, aber macht der Liga auch Spaß. Ich finde, also der Verein hat für mich als Fan nochmal extrem gewonnen. Und all das würde nicht passieren, wenn, sagen wir mal Beispiel, bei Hertha wäre ein russischer Mäzen, was in West-Berlin nicht ausgeschlossen ist, wäre eingestiegen. Dann hätten sie wieder angefangen, Wahnsinn, und wir fahren mit der Meisterschale durchs Brandenburger Tor und so. Diesen ganzen Irrsinn. Ich bin ja froh, dass wir das nicht haben. Deswegen hast du total recht.
Das sieht man übrigens auch an dem Satz, über den bin ich am meisten gestolpert, lustigerweise, in dem Interview von Kühne, weil er nämlich, nachdem er diesen Luschensatz angebracht hat, ein gutes Beispiel ist Lasogga, und jetzt kommt's, ich weiß gar nicht, ob ich an ihm beteiligt war.
Okay.
Und da sind wir nämlich wieder bei dieser Geschichte, die du gerade erzählt hast. Das ist ganz offensichtlich, wird einfach irgendwie stumpf Geld reingekippt. Ja. Egal wofür. Der es zahlt, weiß noch nicht mal, wofür es eigentlich zahlt. Und ich weiß übrigens, oder kennt die Geschichte, dass das tatsächlich ein Transfer ist, an dem er nicht beteiligt gewesen ist, weil man ihm mal zeigen wollte, dass man sich Spieler auch selber leisten kann.
Hat ja super funktioniert.
Hat super funktioniert. Ich glaube, in Berlin, ich weiß nicht, wenn du mal kurz ans Fenster gehst und mal das Fenster aufmachst, Lukas, ich weiß nicht, ob man das schallende Lachen noch aus Richtung Olympiastadion hört.
Ja.
10 Millionen waren es. 8,5 plus 1,5.
Ja.
Ja.
Also, und im Gegenzug bekam man Schelbrett, der, glaube ich, deutlich besser in
Berlin. Der ja tatsächlich in der neuen Tektonik dieser Hertha-Mannschaft einfach die zentrale Rolle spielt neben Darida. Und alle sind froh, dass sie den haben. Und keiner weiß irgendwie, wie man zu dem
Ja, was mich nach wie vor unglaublich verwundert, weil die den ja beim HSV damals so, die haben ja ähnlich wie damals der VfB Stuttgart mit Sascha Markovic einfach nur so eine VHS-Kassette mit den schönsten Szenen gekriegt und habe gesagt, hier, der ist nicht schlecht. Und der HSV hat natürlich mal wieder blind zugegriffen. Und beim HSV hat er natürlich nicht so gut funktioniert, aber bei Hertha klappt ja. Das ja total gut.
Das ist ja wie die Theorie von meinem Vater, der als Alex Alves nach Berlin kam und er immer sagt, sag mal, wer ist das? Das ist doch nicht der Mann von der Videokassette, die haben doch seine Schwester geschickt oder so.
Der Mann also von der genauso, Videokassette.
Ja, das ist aber, das sind ja die Dinge, die passieren. Aber ich find's ja so geil, weil
Mike Alves gerade,
ja, das wäre, ja, sein Bruder, genau, das denke ich bis heute auch. Der Witz ist aber, bei Kühne, ich finde das so schön, weil du sagst, ich weiß gar nicht, ob ich da mit drin hing in diesem Transfer oder ob ich beteiligt war. Aber auch schön ist einer der einleitenden Sätze, insgesamt dürften es so 50 bis 60 Millionen gewesen sein bisher als Engagement. Wieso weiß der Mann nicht, ob es 50 oder 60 Millionen sind? Das sind 10 Millionen, das ist ein Lasogga-Transfer-Unterschied. Das ist so, als wenn man seine Brieftasche zückt und sagt, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich 20 Euro eingesteckt hatte oder 50 Euro, da muss ich nur mal nachgucken. So, es scheint auch egal zu sein, weil er am Ende ja dann auch sagt, Fußball ist ein teures und unglücklich verlaufenes Hobby, das ich mir einfach leiste.
Das sind zum Beispiel Sätze, die man vom Emir von Katar in der Form so jetzt nicht hört. Ne? Also zumindest so das Bedauern in der Stimme hört man da jetzt nicht. Und für über 60 Millionen kriegst du ja noch nicht mal den dicken Onkel von Neymar. Ne? Also von daher auch Wahnsinn, ne? Wahnsinn.
Aber das zeigt zumindest, und das ist ja vielleicht ein Thema, das wir auch noch besprechen werden heute, dass diese 50+1-Regel vielleicht doch keine so schlechte Idee ist. Weil man dann zumindest irgendwie, ich meine, 1860 München ist schon Wahnsinn genug und da ist man sehr gut beraten, auch die 50+1-Regel relativ schnell auch auf die Regionalliga dann mit auszuweiten. Das kann schon ziemlich grober Wahnsinn sein, wenn man Menschen einfach ans Ruder lässt, die einfach nur Kohle haben und keinen Plan. Und das wiederum bringt mich, auch der ist ja zitiert er ist auf Hopp angesprochen worden und hat irgendwie dieses kleine Hoffenheim angesprochen, kann man aber nur sagen, dieses kleine Hoffenheim.
Man kann diesen relativ kleinen Verein, ich finde das so toll. Ein Verein, der wirklich mit Nagelsmann den aufregendsten Trainer der Liga hat, der gerade irgendwie gegen Liverpool in der Champions League qualifiziert. Und dann, wie wenig Ahnung kann man vom Fußball haben, wenn man Hoffenheim diesen relativ kleinen Verein nennt. Und ich muss aber sagen, weil du das schon sagst mit der 50+1-Regel, ich glaube, der traurigste oder neidvollste Mensch am Sonntag oder auch jetzt am Montag war, glaube ich, Martin Kind, der dieses Interview gesehen hat und gedacht hat, warum darf ich sowas nicht? Darf ich dieses Interview nicht führen? Wieso darf dieser Kühne und ich, der seit Jahren kämpft für Abschaffung von 50+1, der vielleicht Hannover 96, wie es in der Süddeutschen stand, irgendwann in Hörgeräte 96 umbenennt, wieso darf ich das nicht? Also ich glaube, der ist von Neid zerfressen gewesen.
Oder er nennt es einfach nur Hannover 96. Ne? Vielleicht ein bisschen naheliegender. Also einfach nur so mit so einem kleinen Fragezeichen dazwischen.
Hast du die eigentlich auch?
Das war doch mal ein Cover von Freunde, als Hannover 96 in die Europa League einziehen wollte. War doch dieses der Cover Hannover 3. Sie spielen in Europa und wissen nicht, wie sie dorthin gekommen sind.
Schön. Sehr schön.
Aber Mike wollte doch gerade noch einen Schnipsel uns doch noch präsentieren, oder?
Nein, ich wollte dich fragen, ob du Hannover eigentlich auch richtig getippt hast.
Boah, das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube aber nicht.
Ja, aber
hat ich doch richtig getippt?
Wir haben beide 0-1 gesagt. Also Hannover gewinnt, das weiß ich. Das ist der einzige. Seid ihr noch da?
Ja.
Du auch? Das ist der einzige Tipp, den wir beide, glaube ich, da haben wir beide 0-1, weil wir gesagt haben, Mainz ist so eine Wundertüte. Ja. Mainz ist so eine Wundertüte und ich bin auch, also ich muss noch mal sagen, auch Applaus aus Berlin. Micky, du weißt, dass du dich damit überqualifiziert hast für den Job bei Fußball MML. Ja, haben noch nie irgendwas richtig getippt. Ja, also was willst du uns eigentlich zeigen?
Ich hatte
auch
die Bayern auch richtig getippt, ne?
Ja. Alles.
Schalke auch, ne?
Ja. Okay. Ja.
Ich habe zumindest einen, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, habe ich, glaube ich, Freiburg gegen Eintracht Frankfurt richtig getippt. Wobei ich so opportunistisch
immer ganz viele Unentschieden
0-0 oder 1-1 gesagt. Ja. Also insofern.
Ja. Ja. Mensch, Boateng zurück in der Bundesliga. Ich finde das super. Ich mag den ja sehr. Ich werde ihm nie dieses Tor vergessen mit Milan gegen Barcelona, als er den Ball aus vollem Lauf annimmt, Abidal stehen lässt. Der dachte, der wusste gar nicht, wie ihm geschieht und das Ding einfach in den Winkel knallt. Das war so ein fantastisches Tor. Ich finde den gut, ich mag den
irgendwie. Es gibt ja diese Geschichte, ich habe ja einen Barbier hier im Wedding, einen türkischen Barbier, zu dem ich gehe, und die haben alle früher mit
George Boateng... Türkischer Barbier, auch wieder Tautologie, ne? Ja, türkischer Barbier im Wedding, das ist so eine Ultra-Tautologie.
Was bist du eigentlich für ein fieser Rassist, Micky Beisenherz? Also das muss ich an dieser Stelle auch mal sagen, ich habe keinen Platz für so etwas in meiner Sendung.
Ich bin doch kein Rassist, nur weil ich nur Deutsche gut finde. Also jetzt ist doch wirklich mal...
Aber es gibt tatsächlich eine Geschichte genau zu diesem Tor, wo ich bei dem Barbier im Wedding saß und die dann erzählt haben, wie sie mit George Boateng und Kevin Prince Boateng früher in dem berühmten Käfig an der Panke gespielt haben und sie den Kid, also den Kleinen, weil George war ja älter und der Barbier auch, und die haben dann den Jungs immer beigebracht, dieses mit der Hacke hinter dem Standbein rum, und hat gesagt, das ist unser Trick. Also, und alle nickten im Wedding, ne? Die ganzen türkischen Jungs da mit ihren Bärten sagten, ja, dieser Trick, den haben wir ihm beigebracht, und die waren so unfassbar stolz. Ne?
Ja, naja, klar.
Ich finde es auch schön, dass er zurück ist.
Ich hoffe, dass er gut behandelt wird, weil das war ja das ein oder andere Mal, ich erinnere da an Mailand, ja nicht so wahnsinnig schön. Insbesondere, wo wir gerade über Rassismus reden, der in Italien durchaus verbreitet
ist. Ich wollte gerade sagen, das kann man, glaube ich, mit deutschen Stadien nur noch vergleichen im historischen Kontext. Ich glaube, das, was sie in Italien durchmachen, das haben wir seit 1994, glaube ich, schon hinter uns.
Ja.
Auch ein schöner Satz aus dem Reiseführer Italien. Hier ist es, beim Fußball ist es immer noch Chemnitz. Also es ist ja vom Gefühl her, wenn du da irgend zu einem irgendwie Calcio fährst und was da dann passiert, ich meine, also der Faschismus, erinnere dich nur mal an Paolo Di Canio.
An den habe ich sofort gedacht, als du schon Faschismus sagtest. Da war schon der Arme Dux war schon quasi erhoben. Genau. Ja? Ach toll, herrlich. Vor allen Dingen auch so, Rassismus. Herrlich. So wie im Manufaktum-Katalog. Es gibt noch die schönen Dinge. So mit so einem leichten Seufzer hier, so echter Rassismus aus Wurzelholz.
Nein, aber es ist so, also man muss ja tatsächlich sagen, das ist ja das Interessante. Ich fand, das ist in Deutschland, weil es steht ja immer, Boateng ist immer die Auseinandersetzung mit Ballack und letztendlich die Grätsche, die ja die Karriere von Sami Khedira beschleunigt hat.
Ja, ich glaube, die Karriere von allen, um ehrlich zu sein.
Ja. Und immer wieder, es geht um Ballack, es geht um die Aussetzer, die er auch in Berlin hatte und so. Aber was total auf der Strecke bleibt, ist, Boateng spricht 5 Sprachen fließend und hat bei der UNO gesprochen. UNO oder UN? Nee, bei der UNO? Muss man nochmal
nachfragen. Beim UNO gesprochen. Der hat gesagt, ich habe hier 3 Siebener.
UNO letzte Karte.
Der UNO letzte Karte.
Der hat doch, also jetzt weiß, ich bin jetzt gerade, ich weiß, dass er da gesprochen hat, irgendwie vor so einem, also sehr öffentlich eingeladen wurde, im Anzug dorthin gefahren ist und dann vor Politikern und Journalisten gesprochen hat, weil er doch damals diesen Spielabbruch organisiert hat.
Stimmt, ich
erinnere
mich.
Irgendwo in Italien. Ja, er hat diesen Spielabbruch organisiert, hat gesagt, wenn hier die Negerschmähungen von den Rängen regnen, dann spiele ich hier nicht weiter. Und es hat für Riesenschlagzeilen in Italien gesorgt, weil sie eben dieses Problem haben. Frag nach bei Balotelli. Ja. Und Rüdiger hat ihm ganz, ganz, na deswegen ist Rüdiger ja auch nach England geflüchtet, wo es keine Rassisten gibt. Aber,
aber das Problem haben wir da, glaube ich, wirklich
ganz,
nicht.
Ganz große Sympathiepunkte eingebracht, dem Boateng. Und das ist in Deutschland so ein bisschen unter den Tisch gefallen, weil er eben dieses Stigma hat, ja, für immer der Bad Boy, der ja mal gesagt hat, um wieder bei dem Barbier im Wedding zu sein, da wo wir herkommen, hier im Wedding, da wird man entweder Drogendealer oder Fußballspieler.
Also so. er hat vor der UNO eine Rede über Rassismus gehalten.
Ja.
Vor der UNO, ne?
Ja.
Super, ich war mir kurz unsicher, aber genau das war es irgendwie vor 3-4 Jahren oder so.
Man hat gefordert, 2013 hat gefordert, den Sumpf Rassismus trocken zu legen.
So. Drain the swamp.
Ja, oh, da, oh.
Hm. So. Boah. Tja. Das auf jeden Fall. Also, Boateng wieder zurück. Ich freue mich. Ich freue mich, wenn wir Spieler haben, die Ecken und Kanten haben.
Absolut.
Gibt's nicht mehr so viele davon. Insofern herzlich willkommen zurück.
Wisst ihr denn eigentlich 2 Gründe noch, warum er überhaupt nach Frankfurt gegangen ist?
Also angeblich soll's ja private Gründe gehabt haben, wie das, also weil seine Frau und sein letztgezeugtes Kind, die leben ja wohl nach wie vor in Mailand, wenn ich mich nicht irre. Und er hat aber auch noch ein Kind in Düsseldorf. So, und da ist es wahrscheinlich logistisch dann doch noch ein bisschen einfacher als von Las Palmas, was ja jetzt, da gehen jetzt auch nicht so viele Flüge.
Es ist tatsächlich, also das Zitat war ja, ich gehe nach Frankfurt, weil von da ist es ein Katzensprung nach Mailand. Das ist das Zitat, was er gesagt hat. Und das andere ist aber tatsächlich, als Niko Kovac seine Karriere begonnen hat als Trainer bei Red Bull Salzburg, also hat Kevin Prinz, die waren ja zusammen, die waren ja Zimmernachbarn bei Hertha, die haben ja noch zusammen bei Hertha gespielt. Da hat der Niko Kovac eine SMS geschrieben. So, ne? Genau, ja, lange her. Der wird 18 gewesen sein, Kovac war gerade noch bei Hertha. Und hat er ihm nur geschrieben, irgendwann möchte ich auch einmal unter dir arbeiten. Und ist doch toll, wenn das so zum Ende der Karriere nochmal so zusammenkommt bei einem so kreativen Verein. Und wenn plötzlich, also ich meine, das ist ja fast schon ein Farmteam von Hertha BSC. Du hast Bobic, du hast Kovac, du hast Boateng. Ich finde das, ich habe große Sympathien für Eintracht Frankfurt in dieser Saison.
Ja, ich auch. Ich finde das ein guter Club und ich gönne denen alles Gute. Also es wird wahrscheinlich jetzt besser als Platz 9 wird es vermutlich nicht werden, aber es ist ja trotzdem eine solide Saison werden. Und da sind wir ja wieder beim Thema, dass gerade Typen wie Boateng natürlich das Vertrauen des Trainers brauchen. Und wenn man sich schon so lange kennt und offensichtlich schätzt, dann kann das tatsächlich auch was werden. Und Frankfurt ist ja jetzt auch nicht so ein Chaos-Club wie Schalke, wo so viel Alarm in der Bude ist, dass so ein Boateng natürlich dann tatsächlich eher noch Spaltungscharakter hat, als dass er die Truppe eint. Also von daher glaube ich, dass sie da einen ganz guten Griff getan haben, wenn das Knie denn hält. Aber er hat ja in der letzten Saison auch irgendwie rund 25 Spiele gemacht. Das soll in Frankfurt ja wohl auch möglich sein. Nicht wahr?
So, also wollen wir es, Haken dran? Ja. Wollen wir was?
Ja. Es gibt jetzt die Frage, wir können jetzt von hier aus über die wunderbaren Fans von Eintracht Frankfurt schon mal zu der ganz wichtigen Ultra-Problematik kommen. Oder wir machen jetzt weiter mit Schalke 04, die ich unbedingt gern mal besprechen würde, weil das ein sehr, sehr interessanter Spieltag war, um über Schalke 04 zu sprechen. Was meint ihr denn?
Ja, finde ich sehr gut. Das Einzige, was ich natürlich noch nachreichen muss, ne, Brückenschlag zwischen Schalke und noch dem Thema Hamburg, ist natürlich Helm-Peter, ne? Helm-Peter war natürlich entsetzt und fuchsteufelswild, weil Hans Sapai, also der Ex-Schalker Hans Sapai, sich so negativ über Kühne geäußert hat. Hat ihn als Totengräber des HSV bezeichnet und hat ihn aufgefordert, sich zurückzuziehen. Und da war Helm-Peter natürlich auf 1080. Ne? Sagte er wieder, als hätte mich ein Ordner von Power hätte mich da wieder beiseite genommen. Mein lieber Hans, ich grüße dich. Dann hat er mal so einen jovialen Ton irgendwie. Wenn du weißt, das ist eigentlich, also du, das ist so, wenn Helm-Peter freundlich ist, weißt du, er tobt innerlich. Das ist voll Zorn.
Kann ich mal ganz kurz
das
fragen,
ist so wie Angela Merkel, wenn sie jemandem das Vertrauen ausspricht. Genau.
Ist das eigentlich deine Vorbereitung auf Fußball MML?
Dass ich gucke immer die Helm-Peter-Videos. Ja, mittlerweile ja. Mittlerweile ja, wirklich. Das ist meine Ariana Grande. Das ist für mich ein YouTube-Star, ist das.
Ja, und er sagt dann, mein lieber Hans, du, ich will immer raten, mal Ball flach halten. Halt mal schön den Ball flach, ne?
Und dann sagt er auch, das fand ich auch sehr geil, wir sind ja Kollegen bei Sport 1. Und ich sag, was denn, wie denn Kollegen? Die filmen den ab und zu mit der Kamera, wenn er beim Training sitzt. Wo sind die denn Kollegen?
Wir sind ja Kollegen bei Sport 1, damit ich gar nicht, kann ich nur sagen, halt mal Ball flach. Herr Kühne hat, also das auch jetzt mal als Fan, aus der Fansicht, Herr Kühne hat uns mehrfach den Arsch gerettet. Der hat uns am Leben erhalten. Der hat uns am Leben erhalten mit seinen Kühnen. Wo wären wir denn? Mal Ball verhalten, Hans Sapai. Mal schön den Ball verhalten, ne? Wir sind Kollegen, ich weiß so. Ich hab dir auch nicht hier, du Söldner, weil du von A nach B wechselst, hab ich auch nicht vor. Mal schön den Ball verhalten, Herr Kühne, der hat uns hier am Leben erhalten, hat er uns.
Also Helm-Peter ist ganz klar auf Seiten von Herrn Kühne, ne? Damit wir diese Sicht
auch nochmal. Aber hat er denn auch, hat er dem Sapai dann auch gesagt, dass der Kühne sie am Leben erhalten hat?
Ja, bei Helm-Peter ist es immer so ein Video, so ein YouTube-Video von ihm geht ungefähr 7 Minuten, aber die richtig relevanten Sachen sind eigentlich immer so ungefähr 40 Sekunden lang und werden dann aber einfach immer wiederholt.
Wie bei dieser Cartoon-Katze, die durch den durch den Weltraum fliegt und es geht 10 Stunden lang und es ist immer nur das Gleiche.
Genau, der hat so eine ganz, also Helm-Peter hat, was so die Sprüche von ihm angeht, eine ganz enge Rotation.
Ich musste übrigens sehr an dich denken, weil du ja, jetzt fällt es mir gerade wieder ein, nicht nur das Ergebnis von Hannover 96 richtig getippt hast, sondern auch noch den Torschützen genannt hast mit Harnik.
Ja, siehst du.
Und dann musste ich nämlich an dich denken, beziehungsweise eigentlich an Helm-Peter denken, weil Oscholek hat die Vorlage gegeben.
Der Schneehase und der Harnik, du, der war nochmal Bremer. Ja, sicher, du.
Ist denn Harnik nicht sogar, ist der nicht irgendwo in In Hamburg geboren ist Harnik nicht, ne? Der ist auf jeden Fall in Deutschland geboren. Aber, oder ist er in Düsseldorf geboren?
Das google ich
hier. Düsseldorf ist ja das Hamburg Nordrhein-Westfalens, ne? Sag mal.
Er gehört auf jeden Fall zu einem dieser vielen Talente, den der dem Hamburger Fußball. Guck mal.
Geboren in Hamburg.
Sehr gut.
Siehste?
Ja, ja. Das ist so ein Hamburger. Während ihr jetzt hier googelt, gehe ich ganz kurz und hole mir mal die Süddeutsche Zeitung. Also dann kann ich nämlich endlich sagen, wer mit dem C im Abfluss hängen geblieben ist. Das macht mich wahnsinnig, dass ich das nicht sagen kann.
Wer mit dem C im Abfluss hängen, das kann ja im Grunde genommen, theoretisch wäre es wirklich tatsächlich auch, wäre es Großkreuz gewesen, der mit dem dicken Onkel, mit dem Buggermann, versucht, Haare und Essensreste in den Duschabfluss zu drücken. Aber ja, sag mal, was sagen wir denn eigentlich dazu, dass Podolski von Breitbart hier für so eine Kampagne missbraucht wurde? Lukas Podolski, du kennst das Bild, ne? Oder du weißt, was ich meine?
Ja, aber ich wusste nicht, dass es Breitbart ist.
Das war Breitbart. Breitbart, die dann gesagt haben, dass jetzt Schlepper schon Flüchtlinge an die spanische Küste kutschieren mit Jetskis. Und dann hinten drauf siehst du Lukas Podolski mit einem Bild von 2014 aus Brasilien. Das finde ich total gut. Jetzt ist natürlich nur noch die einzige Frage, welche Sau hat Podolski in diesen Türkei-Spot reinmontiert? Ne? Come to Turkey. Das liebe ich so, wenn ich diesen Spot immer sehe bei NTV. Come to Turkey. Ne? Das ist unglaublich, ey. Der spricht, also das ist klasse. Ne?
Ey, Leute, ich weiß nicht, aber der Fußballgott meint's gut mit uns. Es ist tatsächlich der Mann, der in der Badewanne mit seinem Zeh im Abfluss stecken blieb, ist Kevin Keegan.
Kevin Keegan? Ach, guck mal.
Nur der HSV.
Meine Fresse, du. Das ist ja das wirklich, das ist schon. Also,
und vor allem steht in der Süddeutschen in einer Liste mit Charles Akonor, der sich mal eine Autoantenne in die Nase rammte.
Das habe ich tatsächlich. Das ist echt schön. Da hätte ich zum Beispiel gedacht, das wäre Gaudino gewesen. Also, ne?
Ich lege ja nah. Ne? Ja. Damals gab es ja noch diese automatischen Antennen, die so rausgekommen sind. Und wenn du dann mal nicht aufgepasst hast, dann hast du irgendwo, wenn du gerade am Ferrari zufällig vorbei bist, oder? Und dann geht die Antenne hoch und dann zack, hast du sie in der Nase.
Ja. Sag mal, apropos kaputte Nasen, was ist denn mit diesen kalibrierten Linien jetzt eigentlich da, ne? so.
Schön, boah, schön.
Guck mal, Anna Waffel.
Das ist die Rafa Marquez-Überleitung, die mag ich.
Anna Waffel hat nämlich, ich habe ja getwittert, worüber sollen wir reden? Und Anna Waffel hat auf Twitter geschrieben, zum Beispiel über das mysteriöse Verschwinden kalibrierter Linien. Jetzt schon mein Umwort der Saison, worauf ich geantwortet habe, dass kalibrierte Linien klingt ein bisschen wie Methadon, ne?
Ach so, sehr gut. Ach, guck mal. Ja, sehr schön. Ja, absolut richtig, ne? Also, wir kommen ja aus der Medienbranche, Mike. ja, Wahnsinn, was da schiefgelaufen ist alles am Wochenende.
Aber spielt der nicht bei Schalke?
Kalibrierte Linie?
Gucke.
Boah, wir springen aber auch, ey. Ja. Da kommt so ein normales.
Wir sind nicht gesprungen, wir sind im Bild geblieben. Jetzt können wir gerne weiter über den Videobeweis sprechen.
Ja, der hat ja auch nur so bedingt funktioniert am Wochenende. Also es hat natürlich gerade noch gereicht, um den Bayern wieder ein Tor zuzusprechen. Beziehungsweise Elfer, genau. Dann den kompletten Samstag gar nichts. Das war also kompletter Ausfall.
Aber so wie du gerade, haben sich viele Schiedsrichter ganz oft ans Ohr gefasst, einfach um dann immer als Nachricht aus Köln, wir können nicht sagen, wir haben keine kalibrierten Linien.
Die haben sich sinnlos ans Ohr gefasst, die sind so ein bisschen wie die Türsteher am Kölner Ring eigentlich so, ne? Die packen sich immer total ohne Sinn und Verstand ans Ohr, weil sie da irgendeine Message kriegen, so nach dem Motto, du musst reinkommen, hier gibt's Probleme, an der Theke, ne? Der hat drei kleine Feiglinge eingesteckt, irgendwie sowas.
Kühne sagt, boah, ich habe da 5 bis 6 Millionen, ich weiß es gar nicht, in diese neue Technik da investiert. Ja, genau. Anteile,
ich weiß gar nicht, ob ich am Videobeweis beteiligt war.
Ja. Sendeausfall in Köln sorgt für Frustration am Samstag oder kurz RTL. Ne?
Ich finde es übrigens super, wie dezidiert wir über Schalke gesprochen haben. Das machen an dieser Stelle.
Genau. Ich glaube, also was sollen wir auch groß über den Videobeweis sagen? Das hat einfach technisch nicht funktioniert, hat alle genervt.
Würde uns nie passieren hier bei MML. Würde technische Pannen?
So,
niemals.
Ganz genau.
Aber Überleitung vom Videobeweis zur Videotafel, Schalke 04, deren besondere Form des Blackfacings fand ich ganz interessant am Wochenende.
Sehr gut. Wie kleinlich, oder? Wie kleinlich.
Ach, irgendwie. Ja,
aber hier Heidel, der Manager von Schalke 04, hat gesagt, es ist, also sie haben das schlecht gemacht, ohne Frage.
Das ist richtig.
Aber es liegt auch daran, dass die DFL bei Timo Werner kein Bild mitgeschickt hat, ja, weil er offensichtlich am offiziellen Presse- oder Medientag der DFL nicht zum Shooting erschienen, okay, ist.
Ich glaube, der war zu schnell für die
Aber
Kameras.
Er sagt, ja, unterirdisch hätte man besser lösen können.
Ja, okay.
Aber das ist zumindest eine Erklärung, die ich jetzt mal, ich glaube nicht, dass er die sich ausgedacht
hat.
Ich
kann und will auch wirklich nicht mir vorstellen, dass die das. Das muss ja irgendwie irgendjemand abgesegnet haben. Aber wo wir gerade noch bei so Präsentationen im Schalke, ihr kennt aber diese Durchsage, die gestern irgendwie vorgestern im Schalker Stadion war, ne? Kennst du das?
Was denn?
Das fand ich so witzig. Es gab eine, die beste Ansage seitens eines Stadionsprechers kam an diesem Wochenende natürlich von Schalke, und mehr Ruhrgebiet ging wirklich nicht. Der Stadionsprecher auf Schalke hat kurz was durchgerufen. Es ging um eine Verkehrsinformation, und zwar, Originalzitat, ich mach's jetzt mal mit der Stimme von, wie hieß er denn noch gleich? Kampmann, mit Werner Kampmann, so typisch Ruhrgebiet. Im Parkhaus steht ein geparktes Auto, wo der Motor läuft und der Schlüssel steckt. Ich weiß nicht, was mit dir los ist, Kollege. Originaldurchsage. Schalker. Ist das nicht herrlich?
Das ist großartig.
Ich stelle mir aber auch vor, wer ist denn dieser Typ, der wirklich wahrscheinlich irgendwie 15.28 Uhr kommt er da an. Oh Gott, ich muss das Spiel sehen, lässt einfach total panisch, Schlüssel stecken, Motor läuft. Wie gut ist das denn?
Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass offensichtlich große Vorfreude herrscht, dass die Bundesliga endlich wieder anfängt.
Wirklich, wirklich, muss man echt sagen. Und sie haben ja auch mit einem kleinen, also mit einem, nicht mit großem Brimborium, sondern mit kleinem Brimborium haben sie ja auch die Bundesliga wieder gestartet. Der alterslose Charlie Körbel, Klaus Augenthaler, der immer mehr aussieht wie Tommy Lee Jones, und diverse Vereinslegenden, wie hat
man, man wartet eigentlich bei ihm nur drauf, dass Javier Bardem um die Ecke kommt und ihn mit einem Bolzenschussgerät erlegt. Ne?
Richtig.
So und reicht
jetzt. Und das finde ich übrigens, jetzt lass uns Schalke gleich nochmal ganz kurz machen, weil jetzt passt es tatsächlich nochmal über den DFB zu reden und auch über Ultra zu reden.
Ja.
Ihr habt wahrscheinlich die ganzen Plakate gesehen. Fick dich DFB.
Ja.
Ist jetzt irgendwie, gut, kann man machen. Ich finde es persönlich nicht so geil, aber es ist auf jeden Fall etwas gewesen, was natürlich nochmal in allen Stadien wirklich ins Auge gefallen ist. Und bin mir gar nicht so sicher, ob wir das alles richtig verstehen. Also ich meine, noch nicht mal die Bild-Zeitung kann Ultra von Hooligan unterscheiden.
Das finde ich so faszinierend. Sie machen ja die ganze Zeit, reden sie doch eigentlich bei der Bild über Hooligans, nennen sie aber konsequent Ultras. Das habe selbst ich irgendwie verstanden, der ich von der Ultra-Thematik jetzt auch nicht so ultra viel Ahnung habe.
Always Ultra.
Always. Das war doch der Name. Du hast doch gesagt, wir nennen die Folge heute Always Ultra, oder?
Unbedingt.
Ja, das machen wir auch.
Übrigens ist es ja auch so, dass Ultra eine Bewegung ist, die kommt aus Italien. Hooligan ist eine Bewegung, die kommt aus England und die tatsächlich auch eine gewaltbereite Bewegung ist.
Was bei den Ultras ja jetzt, so wie ich das verstanden habe, ja nicht zwingend erforderlich ist.
Ja, es gibt die ein oder andere Ultragruppe, also in Dortmund beispielsweise hat man durchaus auch das Problem mit Gewalt in den Ultragruppen gehabt. Da hat man auch das Problem, insbesondere gibt es dort eine Gruppierung, die heißt Riot 0231. Da hatte man auch durchaus Probleme mit Nazis, ganz simpel. Mhm. Die hat sich Gott sei Dank mittlerweile aufgelöst, nachdem sie lange auch beobachtet worden ist vom Verfassungsschutz und ähnliches. Aber ganz grundsätzlich ist eigentlich Ultra, so wie sie in Deutschland entstanden ist, nichts anderes als eine Jugendbewegung, sondern die größte Jugendbewegung überhaupt, in der eben mehrere Millionen Jugendliche engagiert sind.
Ja.
Die auch ihren Nukleus in der Fanszene von Fortuna Köln hat, wenn ich das richtig sehe, oder? Also wenn ich das richtig verstanden habe, ging die richtige Ultra-Bewegung, also eine der ersten Ultra-Gruppierungen fing bei Fortuna Köln an, habe ich unter der Woche gelesen.
Da muss man schon wirklich ernst meinen, wenn man...
wie hieß der Präsident?
Jean Löring. Der Scheng.
Natürlich der Scheng.
Ach, schön. Nee, aber
den ich,
wie
der,
ist denn
der
das,
mal,
was
der
ich,
mal,
was ich, was ich, weil es nicht hundertprozentig mein Thema ist und ich auch sehr viel Manschetten habe, mich da auch zu verbrennen, weil ich finde, das ist so diffizil, ja, irgendwie zwischen dem DFB, den Ultras, wir erklären dem DFB den Krieg, plötzlich doch Gewalt in den Stadien, also gerade weil du ja auch sagst, die Bild-Zeitung kann das nicht signifikant unterscheiden. Was sind denn aber dann zum Beispiel, was ist denn diese Camouflage-Kampfgruppe gewesen, die quasi in Dresden aufmarschiert ist, wenn ihr euch erinnert? Das war ja auch, erst ein paar Wochen her.
Und also das sind doch
aber rein rassige Hooligans in meiner Wahrnehmung. Da kann man doch dann nicht von einer Ultragruppierung sprechen, wenn quasi maskierte, eigentlich auch gewaltbereit, also für mich ist ein Militarismus auf der Tribüne, hat da nichts zu suchen. Das erinnert mich dann zu sehr an irgendwie westdeutsche Tribünen der frühen 90er Jahre, wo man eben mit der Familie nicht hingehen wollte. Gott sei Dank sind wir davon ja weggekommen und da haben ja die Ultras auch eine große Rolle gespielt, ja. Aber also das finde ich so, das ist eben das Diffizile, in dem wir uns im Moment bewegen, ne?
Und das ist insofern auch das Diffizile, weil einfach durch Nichtwissen teilweise auch gar nicht unterschieden wird, ist es nun Ultra oder ist es Hooligan? Auch das Thema Dynamo Dresden, also es waren zunächst erstmal 2000 Fans dort in Dresden, die einen schreiben, es ist der ganze Fanblock gewesen, die anderen schreiben, es ist die Ultra-Szene gewesen, dann weiß man gar nicht so sehr, Moment mal, Ultra waren doch die sich eigentlich für klare Abgrenzung gegen Homophobie, gegen Rassismus und auch sozusagen den, ich will nicht sagen den Fußball in seiner Reinform, aber natürlich sich eingesetzt haben für faire Ticketpreise, für Pyro in den Stadien, für dann aber auch wiederum die Einhaltung von 50+1, dann gibt's die große Bewegung ja pro 15:30, also diesem Versuch, das konnte man in dem ein oder anderen Stadion auch nochmal lesen, sich dagegen eben aufzulehnen, gegen diese Verstückelung des Spieltages. Ja. Und das ist so Punkt 1, medial wird das überhaupt nicht erklärt, sondern es ist alles als erstes mal Ultra. Das klingt
wo
super.
Wo ist eigentlich Rainer Wendt? Wo ist mal Rainer Wendt, wenn man ihn
braucht? Wenn man ihn mal braucht, damit er uns sowas mal erklärt,
ja,
oder?
Ja, genau.
Aber es ist natürlich medial auch extrem verführerisch, weil du ja also einen Wahnsinnsbildersturm gerade hast. Also du kannst damit ja einfach, also quasi, die Gefahr ist, man wirft alles in einen Topf, aber man hat eben die Bilder dazu, ne? Also, weil es ja, man hat ja im Moment das Gefühl, also das, was eben auch kolportiert wird und das, was dann auch in die Talkshows getragen wird, dass wir an der Schwelle zum Krieg in den Stadien stehen. Das ist, also ich glaube, das ist auch überformuliert und ich glaube, das ist auch nicht, dass wir, weil für mich sind, ich muss jetzt noch mal ganz kurz auch als jemand, der ja große Sympathien zu Borussia Dortmund hegt, für mich sind Ultras auch Typen in New Balance Schuhen mit Sprüche-T-Shirts und irgendwie einer Nerd oder Hornbrille, die ein bisschen aussehen wie Moby oder der Programmierer von um die Ecke und die dann irgendwie in der großen Altbauwohnung wohnen am Borsigplatz, wo Borussia Dortmund gegründet wurde. Also Leute, die durchaus auch ihre eigenen Pressesprecher sind und auch ein riesen Netzwerk haben und sehr gut bekannt sind in der Szene und eben auch als Vermittler auftreten und auch sich mit Vereinen und mit Journalisten auch auseinandersetzen. Also das ist ja das Gegenteil von der Kampfkutte.
Absolut. So, also das ist der eine Part, also das medial überhaupt nicht erklärt wird. Ich finde aber dann am Ende des Tages dann auch möglicherweise auch die Fanszene selber zu wenig zur Aufklärung dann letztlich beiträgt, auch möglicherweise zu wenig zur Abgrenzung beiträgt. Also wenn massiver Einsatz von Pyro oder wenn wir tatsächlich sogar Gewaltszenen im Stadion haben, wenn, keine Ahnung, der eine badische gegen den anderen badischen Verein oder Frankfurt gegen Offenbach oder weiß der Henker was, es gibt ja viele, ja, viele Spiele, in denen wirklich ein hohes Potenzial an Gewalt und Aggressivität steckt, finde ich manchmal. Also vielleicht tun sie es, aber man hört sie dann medial nicht, möglicherweise auch, weil sie nicht gelassen werden. Aber ich finde, da könnte auch irgendwie ein bisschen mehr Aufklärung von der Fanszene selber kommen.
Aber da
haben
wir doch im Grunde genommen dasselbe Problem und dieselbe Art der medialen Begleitung, wie wir sie vor 6 Wochen beim G20-Gipfel hatten. Das ist doch exakt, ist doch im Grunde genommen dieselbe Schablone, die da draufgelegt wird. Ob es jetzt das Verhältnis zwischen Linken und dem Schwarzen Block sind oder den Ultras Ultras und den Hooligans oder den gewaltbereiten Ultras. Auch da gibt es ja nicht immer die Trennschärfe und es ist offensichtlich auch in der medialen Berichterstattung auch nicht unbedingt immer die Bereitschaft da, das so klar irgendwie aufzufächern und offensichtlich auch innerhalb der Szene ist auch nicht allen klar, wie man sich wo, wie, von wem abgrenzt. So. Also das ist für mich dann als Laie immer ein bisschen schwierig auseinanderzuhalten. Aber ich glaube, was definitiv der Fall ist, ist, dass die Bild-Zeitung derzeit sich wohl offensichtlich eher auf Hooligans konzentriert und die
aber,
zu Ultras macht.
Aber fröhlich dann Ultras schreibt.
Ja.
Und ich habe ja jetzt gelesen hier, wie heißt nochmal der Chefredakteur von Bild Online? Komm, ihr wisst doch.
Der Reichelt, oder?
Ja,
was?
Genau.
Achso, ist der nicht
Kai Reichelt?
Julian Reichelt ist doch, glaube ich, sogar. Ist der ein
Julian Dickmann?
Ich, keine Nein. Ahnung. Ich was? Weiß auf jeden Fall, dass der keine Oberlippe hat. Deswegen ist er schon sehr verdächtig.
Auf jeden Fall hat der schon mal angedroht auf Twitter, dass zukünftig Gewalttäter in Stadien mit Gesicht in Bild abgeblendet werden.
Das wäre das erste Mal, dass die Bild-Zeitung sich, über Persönlichkeitsrechte hinwegsetzt und sich zum Scharfrichter macht. Also, wenn das schon. Also, sag ich ganz klar, wenn es jetzt schon so weit kommt, dass selbst die Bild-Zeitung sich genötigt sieht, Persönlichkeitsrechte zu verletzen und sich zum Scharfrichter aufzuschwingen, dann muss auch die Szene sich mal fragen, wie weit sie es haben kommen lassen. So,
Gewalt,
so sieht sie mir aus.
Gewaltfan, Pyro da.
Ja. So, aber wo wir doch gerade schon in Dortmund im Stadion waren, auf der Tribüne. Oder wolltest du noch, hattest du noch
Nein, ich wollte dann interessanterweise noch die Figur Reinhard Grindel mit ins Spiel bringen. Weil, den magst du nicht, ne?
Finde richtig aufregend. Der hat, aber, wie gesagt, als Reinhard Grindel sagte, dass er selber nie auf die Idee käme, in der Halbzeitpause sich ein Bier zu kaufen, da hat er bei mir auf alle Zeiten als Mensch verloren.
So.
Ich sehe das sehr kritisch.
Interessant.
Aber Mike hat ja eine andere Beziehung zu ihm als du, Micky. Und deswegen
so eine wie du
ja
zu
Wonti? Zu
so wie du zu Wonti?
Nein, ich glaube nicht. Er war ja noch nie mit ihm bei Lanz.
So, kommt vielleicht noch. Nein, also der Punkt ist, also vielleicht mal zur Aufklärung. Ich kenne Reinhard Grindel schon sehr, sehr lange. Da war ich Praktikant bei Radio Schleswig-Holstein und er leitete das Landeshaus in Schleswig-Holstein. Insofern kennen wir uns. Wir kennen uns nicht gut und nicht intensiv. Aber ich habe jetzt auch.
Aber ihr trefft euch in Zügen der Deutschen Bahn. Ich war dabei.
Woher? Ich wollte gerade sagen, durch Zufall. Auf dem Weg nach Dortmund zu dem Spiel, das dann abgesagt werden musste, weil es das Attentat auf den Mannschaftsbus gegeben hat. So, lange Rede, kurzer Sinn. Was ich sagen wollte, ist, dass ich mir zumindest gefällt und möglicherweise liegt es daran, dass Reinhard Grindel ja ein Kandidat ist, der aus dem Amateurlager kommt und nicht aus dem Profilager, der sich im Moment gerade durchaus Mühe gibt, das zerschnittene Tischtuch und den eingeschlafenen Dialog zwischen Fanszene und organisiertem Fußball wiederherzustellen. Er hat zum Beispiel, Kollektivstrafe zunächst erstmal abgeschafft, was auch ja immer ein Irrsinn gewesen ist.
Total.
Das heißt, es gäbe eine Sperrung der Südtribüne in Dortmund, wäre jetzt quasi nicht mehr möglich. Also
absolut.
Quasi, dass man Leute ja quasi in Sippenhaft nehmen würde.
Es wäre möglich, aber man setzt es im Moment gerade aus.
Ja.
So. Das ist mal Punkt 1. Es gibt auch vorsichtige Bewegungen schon, dass sich die Organisation Pro Fans zwar skeptisch, aber durchaus positiv darüber geäußert hat und diesen Dialog aufnehmen möchte. Und das ist vielleicht einfach auch eine ganz schöne Entwicklung, weil von Krieg in Stadien zu reden, ich glaube, da sind wir noch so weit entfernt. Wir haben eben über Italien gesprochen. Ja. Hallo Italien.
Argentinien, schönen Gruß.
So,
ja.
Ne? Und alles, was dann auf dem Balkan.
Ich habe in Argentinien keinen Krieg gesehen.
Ja, und so weiter und so fort. Also insofern ist das eigentlich ein ganz schöner Dialog. Und wenn das anfängt und dazu führt, dann kann man sogar die etwas geschmacklose, weil in Dresden stattgefundene, ne, die Stadt von Pegida und nicht unbedingt auch schönen Geschichten in der im Zweiten Weltkrieg, das ist vielleicht ein unangemessener Ort dafür gewesen, aber dann kann man vielleicht sogar über sowas hinwegnehmen. Ja. Offensichtlich hat es dazu geholfen, dass es wieder ein bisschen gerüttelt worden ist und dass zwischen der Fanszene und dem DFB wieder geredet wird.
Wäre ja vielleicht gar nicht so schlecht.
Nein, ohne Frage nicht. So.
Aber wir werden, glaube ich, tatsächlich, bleiben Sie uns gewogen, wir werden, glaube ich, dieses Thema aber auch immer mal wieder aufnehmen müssen im Laufe der Saison. Also ich glaube, das ist jetzt nicht, also das fängt erst so richtig an. Also ich glaube, wir werden da durchaus auch nochmal drüber reden müssen.
Und wie gesagt, ich möchte es auch gerne nochmal verstehen, weil ich rede hier gerade über, wie ich will nicht sagen wie ein Blinder über Farben, aber fühle mich zumindest irgendwie so im Freiflug gerade, weil ich, da haben wir gerade drüber gesprochen, das ist ein so, es gibt so unterschiedliche Fanszenen und so unterschiedliche Strömungen und so unterschiedliche Themen, die auch besetzt werden. Also man vergleiche mal die Fanszene beim FC St. Pauli mit der Fanszene von Borussia Dortmund. So, ja. Das alleine sind ja schon, obwohl die sich, glaube ich, mal irgendwann, gab es mal Zeiten, wo sie sich mochten.
Ja.
Aber das ist natürlich irgendwie Welten her.
Ja.
Es ist ein bisschen wie bei Game of Thrones. Du kannst ja auch nicht darüber erzählen, wenn du nicht alle Staffeln gesehen hast. Deswegen sollten wir einfach da uns auch nochmal zurückziehen. Für mich ist es genauso als Reporter für die Welt. Es ist ein Thema, mit dem ich mich nicht, also journalistisch nicht beschäftigt habe bisher, weswegen ich mich auch davor scheue, dort dann irgendwelche Kommentare abzugeben oder irgendwelche Bewertungen.
Komisch, mich hat sowas nie abgehalten.
Ja, obwohl du ja seit Jahren renommierter Reporter bei Deutschen Tageszeitung bist, das überrascht mich tatsächlich,
Micky. Ja, aber absolut,
es ist richtig. Ja, es ist ja einfach nur, ich finde, weißt du, also man kann über die Südtribüne schreiben, wenn man da mal eingetaucht ist, man kann irgendwie über Migranten im Wedding schreiben, wenn man sich damit beschäftigt hat, aber gerade diese Ultra-Geschichte, da würde ich einfach sagen, da gucken wir mal, wie sich das entwickelt, und da kann man ja zum Beispiel auch nochmal in Vorbereitung auf eine Sendung auch mal mit dem Kollegen, jetzt sag mir, wie er heißt, Quambusch,
ja.
am Borsigplatz.
Ja.
Also so jemand ist ja da auch interessant, dass man damit auch mal spricht, weil ich glaube, es ist ein wichtiges Thema in dieser aufgeheizten Saison, wo so viel zusammenkommt. Wir gehen auf die WM 2018 in Russland zu. Wir haben diesen völlig aus den Fugen geratenen Transfermarkt. Deswegen, also wird es ein Thema sein, was uns weiter beschäftigt.
Der übrigens, vielleicht machen wir mal hier Programmhinweis, der übrigens, habe ich gelesen bei Facebook, am Wochenende mit Andreas Rettich vom FC St. Pauli zusammen beim Deutschlandfunk über dieses Thema gesprochen hat. Es soll auch als Podcast vorliegen, also einfach mal.
Dann höre ich mir das gleich mal an.
Ne? Einfach mal das googeln und dann findet man das bestimmt. Und
so, Kinder,
dann
ich weiß man jetzt mehr. Noch knappe 10 Minuten, also ich versuche jetzt
du bist doch, du bist doch zu spät gekommen.
Ja, aber doch, aber ja schon. Aber wir sind ja jetzt schon wieder ewig lange zugange, ne? Also
ja, aber dann sage ich, möchte noch mal sagen, übrigens hat tatsächlich, glaube ich, aus Dortmund gab es die gleichen Töne, wie du auch gesagt hast. Ich glaube, Watzke oder Zorc haben öffentlich gesagt, es muss endlich klar sein, dass das Transferfenster am 1. oder 8. Ja. August schließt.
Ach, jetzt das endlich ist ja geht mal jemand deine, auf meine goldene deine Brücke ein, auf meine schwarz-gelbe Brücke, die ich seit ungefähr 5 Minuten zu bauen versuche.
Ich dachte, deine schwarz-gelbe Brücke, die du seit 20 Jahren im Mund hast.
Oh Gott.
Sind wir jetzt hier bei dem alten Witz, schwarze Füße, gelbe ja, Zähne? Ja,
offensichtlich. Ich weiß nicht, was da drüben im Wedding los ist. Vielleicht, komm, egal.
So, aber wir sind jetzt bei Borussia Dortmund, da wolltest du auch hin. Wir wollten Dortmund und Schalke nochmal, dann sind wir eh durch.
Genau.
Ruhrpott, ne?
Ja.
Hashtag Ruhrpott.
Hashtag Ruhrpott. Mann, ich weiß wirklich nicht, was mit dir los ist, Kollege. Tatsache, also das Transferfenster sollte eigentlich schon längst geschlossen sein. Dann würde auch langsam mal Ruhe einkehren, denn nach wie vor ist Aubameyang mittlerweile ja schon mit einem Tor sich selbst auszeichnend immer noch im Kader des BVB. Dembele ist, ich weiß gar nicht, ist er in Frankreich derzeit?
Ja, aber habt ihr mitbekommen, wie, ich fand übrigens den Auftritt von Hans-Joachim Watzke bei Vontorra fand ich irgendwie ganz interessant. Ich finde, er hat sich sehr gut verkauft.
Ja, wobei und, eine Sache müsste ich gleich monieren, aber bitte erstmal.
Ja, und vielleicht ist euch aufgefallen, das Resozialisierungsprogramm Dembélé ist gestartet. Wir wissen also, bis zum 31. ist er noch in Frankreich.
Ja.
Dann muss er zurück nach Dortmund und kriegt erstmal einen richtigen Kabinenanschiss, und zwar von allen nacheinander, muss ich ihn wahrscheinlich vor allen aufstellen.
Gepaddelt.
Und wahrscheinlich am 2. September ist er dann aber auch wieder im Training, um dann die Länderspielpause zu nutzen, um am 4. Spieltag wieder für Borussia Dortmund aufzulaufen.
Tja,
ungefähr so wird es laufen.
So in etwa könnte es laufen, oder Barcelona haut halt eben dann doch nochmal die verlangten 150 Millionen raus, oder man einigt sich dann auf 130, was ja wahrscheinlich dann tatsächlich auch wirklich angepeilt ist. Also wenn Watzke sagt, dass die Transferwahrscheinlichkeit bei unter 50% liegt, dann heißt das ja eigentlich nichts anderes als der wird abgegeben.
Na, ich habe ja, ich finde das ganz interessant. Ich finde, mit Pulisic hat Dortmund tatsächlich schon die hauseigene Marke aufgebaut. Also quasi der Ersatz für Dembele ist schon herangezüchtet, also so wie der am Wochenende gespielt hat, also da sehe ich, bin ich bei der Dortmunder Offensive auch nicht bang. dass das auch ohne Dembele funktioniert. Ist natürlich besser mit ihm, wie ja Sahin auch sagt. Ja. Die Kabinentür ist noch ein Spalt breit offen, aber Pulisic ist natürlich als Ersatz großartig. Was mich übrigens zu der super Anekdote bringt, ich hab's euch ja geschickt, Tottenham Hotspur hat ja den Außenverteidiger Kyle Walker an Manchester City verkauft, der kam aus der eigenen Jugend und hat jetzt den neuen Außenverteidiger als Ersatz, einen noch jüngeren Spieler, an selber Position am Wochenende spielen lassen, der tatsächlich Kyle Walker Peters heißt.
Und wenn sie den verkaufen, dann kommt Kyle Walker Peters Smith. Ja. Das ist so wie der Matrix, dieser Mr. Dingenskirchen.
Der immer auftaucht.
Ja. Wie ist der denn noch? Agent Brown oder Hugo
auch
oder
Agent Smith.
Agent Smith.
Ja. Ach, der heißt auch
du
noch
Smith.
Du hast
deinen eigenen Witz kaputt gemacht. Du warst auf so einem guten Weg.
Ja, das schneiden wir raus. Das schneiden wir raus. Aber jetzt Schalke, Lukas, da wollten wir ja noch quasi.
Na, ich finde das ganz, toll, weil wir ja auch gerade, ihr hattet ja gesagt, ach guck mal, jetzt machen wir irgendwie den Pott, jetzt machen wir Dortmund, jetzt machen wir Schalke. Die Fußballbild hat am Montag getitelt Pott stark. Ja, Bosch holt den Kloppo wieder raus und Tedesco erfindet den Kampfkreisel. Also, wir müssen einfach mal davon ausgehen, da ist schon wieder komplette Euphorie. Auf Schalke haben sie sich zu einem 2-0, man kann es ja gar nicht anders sagen, zu einem 2-0 gemauert.
Ja.
Und haben um dann hinterher den Matchplan von Tedesco zu feiern. Der Matchplan hat überhaupt nicht funktioniert. Und dann haben sie sich hinten reingestellt und haben vor Leipzig im besten Leipziger Sinne ausgekontert. Ich finde das aber sehr, sehr angenehm, dass Tedesco sich selbst dagegen wehrt und gesagt hat, die Mentalität stimmt in der Mannschaft, wir haben gut gekämpft und so haben wir das gewonnen. Aber ich finde, da jetzt schon wieder auf Schalke in Euphorie zu verfallen, zeigt einfach, dieser Verein wird sich nie enden.
Wobei
nie
das ja jetzt fairerweise ja weniger dem Verein zuzuschreiben ist, als der Presse drumherum, oder? Oder täusche ich mich?
Ja, aber so ist das ja bei Hertha BSC auch immer. Du gewinnst hier zwei Spiele in Folge und dann ist man gleich wieder deutscher Meister, natürlich. Ja. Aber das ist ja Teil des Umfelds, so wie bei, um mal nochmal zurückzugehen, so wie beim HSV, Kühne ja auch Teil des Umfelds.
Der Kühne, Umfeld, der uns am Leben erhalten, du. Der uns am Leben erhalten, der Kühne. Nur ohne Millionen wären wir mausetot. Mal Ball flach halten, Lukas. Und ich weiß, wir sind Kollegen bei Sport 1.
aber es ist doch wirklich so, ich finde, jeder Verein bekommt am Ende das Umfeld, das er verdient hat.
Ja.
Und so ist es dann bei Schalke 04 auch. Aber ich finde es, sagen wir mal so, also das wird spannend. Also Schalke hat für die Saison den Kader, um ganz oben mitzuspielen. Der Trainer scheint sehr gesund und gut unterwegs zu sein. Und dann schauen
wir
doch mal.
Das werden sie schon austreiben auf Schalke, ne?
Gut, ne?
geh doch im See.
Wer hat denn nochmal am Wochenende auf Schalke, mehr oder weniger im Spaß, aber auf Schalke getippt? War es Steffen Simon? Nee, aber irgendjemand wurden doch hier.
Steffen Simon macht grundsätzlich nie irgendwas aus Spaß. Das kann man, glaube ich, absolut ausschließen.
Ja, das stimmt.
Das ist möglicherweise richtig. Irgendjemand hat auf jeden Fall als Meister auf Schalke getippt.
Ah, ja. Irgendeiner, das nicht irgendwie einer der Trainer oder so?
Es wäre auf jeden Fall, wäre das es natürlich ein, stellt euch mal vor, Schalke wird wirklich Meister und das im Jahr, nachdem Rollo Fuhrmann seine Karriere bei Sky beendet hat.
So. Also ich sag's mal so, wenn Trump Präsident werden konnte, dann kann auch Schalke Meister werden. Wir alle haben gelernt, dass das nicht mehr.
Ist übrigens, Ottmar Hitzfeld hat eine Kolumne im Berliner Tagesspiegel und am Wochenende hat er dort geschrieben, es kann auch in Deutschland einen Überraschungsmeister wie Leicester City geben. Warum nicht Hertha BSC? Wo ich so sage, sag mal, Ottmar, du bist ein herausragender Trainer gewesen oder der Journalist, der ihn betreut hat. Irgendwas ist falsch gelaufen. Aber wir haben gerade die Diskussion, dass wir nicht mal mehr spanische Verhältnisse haben, sondern quasi eine Oligarchie. Ja.
Wir haben eine Oligarchie.
Oligarchie, genau. So. Nein, aber wir haben ja quasi, also und dann zu sagen, Hertha BSC, Überraschungsmeister, das darfst du in Berlin nicht sagen.
Nee,
das,
natürlich
das
nicht.
Das darf man in Berlin nicht sagen.
Und dann macht man sich immer lustig über den HSV, dass sie von Europa reden. So, Kinder.
Ja.
So, und jetzt, weil ich euch vorher, also zumindest mit Mike es auch abgesprochen habe und weil es mir ein sehr persönliches Interesse ist und weil wir jetzt bei Dortmund und bei Hertha waren, am Wochenende Hertha BSC spielt in Dortmund. Es ist das erste Heimspiel von Borussia Dortmund und der von uns allen geschätzte Kollege Oliver Wurm hat zum Saisonbeginn ein Magazin veröffentlicht, eine Ode an die Südtribüne, an die Wand, das heißt in der Wand. Und er hat mich gebeten, weil der Text darin von mir ist und weil wir ihn ja alle gut kennen, es einmal zu bewerben. Und ich sage jetzt hier, also für alle, die es mit Borussia Dortmund halten, für alle, die den Fußball lieben und für alle, die schon mal irgendwie das Glück hatten, in der Südtribüne zu stehen. Oliver Wurm hat ein 100 Seiten Magazin gemacht, das in der Wand heißt, mit Bildern von Reinaldo Kuduha.
So, der was, ja dieses wie, Buch, worauf läuft er denn jetzt hinaus?
Ich das wollte ist doch nur sagen,
Werbung hier, ich, was hier passiert.
Dass ich ganz einfach dieses Ding jetzt einfach einmal für Olli, weil er mich gebeten hat und weil es so wirklich ein schönes Ding geworden ist, einfach sage, jeder, der Borussia Dortmund und die Südtribüne mag und den Fußball liebt, könnte das sich mal zu Gemüte führen.
Ich habe es ja bereits. So, ich muss leider, Kinders, es ist alles schön gewesen mit euch. Eine Sache noch, weil Ottmar Hitzfeld natürlich recht hat. Also meine Prognose für diese Saison ist, Hertha BSC macht sich am 33. Spieltag in Hannover zum Meister und der Siegerflieger geht mit der Air Berlin auf dem Flughafen BER mit der Schale. So, Kinders, etwas schön. Ich muss das Kind aus der Kita abholen. Lukas ist ja versorgt. Der wird ja von Vonti, wird er quasi auf dem Schoß durch die Stadt getragen. Mike wird ja von Reinhard Grindel entsprechend gepampert. Und ich muss aber mein Kind noch persönlich von der Kita abholen. Ne? So, war schön mit euch. Ich hab euch ganz doll
lieb. Aber bring der nicht wieder Stangentanz bei, mein Freund.
Halt die Schnauze. So,
Kinder. Also,
hör mal, macht's gut.
Schön war's.
Ja? Hör mal, macht's dann. Gut. Tschüss, liebe Fans. Tschüss. Tschüss, liebe Fans. Tschüss. Grüß die Frau schön. So, jetzt ist aber wirklich mal.
So, das hat schon wieder länger gedauert, die Scheiße. Also, ich hab auch wirklich andere Sachen zu tun, als mit euch Heio-Beißer die ganze Zeit da während Spaguli-Fußball-Talk zu machen. Wirklich. Ne? Ja, und was ist eigentlich mit dem Geld?
Welches Geld?
Ja, hier für den ganzen Caps. Oder ist das ein Ehrenamt oder
was? Ja, natürlich.
Oder was? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Seit dem Zivildienst habe ich so was Sinnloses nicht mehr gemacht wie den Kack hier. So. Das ist doch wirklich, ey, kotzen könnten.
Wiedersehen, Herr Beisenherz. So, wir sind unter uns.
Um es mit Klaus-Michael Kühne zu sagen, was fehlt, ist ein Schuss Genialität. Und ich weiß nicht, ob ich an diesem Podcast beteiligt war.